Amen. Danke euch. Ihr könnt schon mal den ersten Johannesbrief aufschlagen, Kapitel 3. Wir könnten eine Runde machen und fragen, wie siehst du Gott? Wie denkst du über Gott? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was hast du für Vorstellungen? Und wenn du es noch ein bisschen spannender machen willst, gehst du raus auf die Straße und machst eine Umfrage und fragst Leute, was sie sich unter Gott vorstellen, wie sie über Gott denken. Manche sind ganz fröhlich, über ihn hier zu loben mit uns im Lobpreis. Herzlichen Dank für euren Dienst. Andere haben viel Not, weil sie sich die Welt angucken, weil sie sich vielleicht ihr Leben angucken, sagen, wie passt das zusammen mit einem liebenden Gott? Manche Fragen bleiben offen. Und dann erinnert uns die Bibel, dass es noch wichtiger ist, als wie wir über Gott denken, wie Gott über uns denkt. Wie sieht er dich? Also wir können unsere Meinungen austauschen über ihn, aber entscheidend ist, was er über uns sagt. Und das muss uns nicht Angst machen. Also wir haben vorhin das Wort gehört, ja, wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch viel fordern. Das kann einen ja etwas, ja, kann etwas den Puls erhöhen. Aber ich möchte mit euch schauen, was der Apostel Johannes darüber zu sagen hat. Im 1. Johannes 3, ich habe es hier schon geteasert auf der Folie, ich lese mal die Verse 1 bis 3 in 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Seht, welch eine Liebe. Welch eine Liebe. Gott gibt so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Er hat so viel mehr für uns, als wir uns ausdenken würden. Wir haben das bekannt, auch in den Liedern, in den Gebeten. Gott ist unser Retter. Und ja, das ist die Botschaft, die dahinter steckt, die manchmal nicht nur auf Begeisterung stößt. Wir brauchen einen, der uns rettet. Manchmal ist es ganz offensichtlich. Menschen sind gefangen in Süchten, in Abhängigkeiten und merken, da komme ich allein nicht raus. Oder Menschen stecken in Beziehungen, die nicht gut für sie sind. Oder sie sind in Beziehungen und sie stecken in Verhaltensmustern, die letztlich auch die Beziehung zerstören. Und sie merken, und vielleicht merkst du, wenn ich so weitermache, mit diesem Jähzorn oder diesem Sarkasmus oder dieser Unverbindlichkeit oder diesem mich treiben lassen oder diesem Aktivismus, dann werde ich alles zerstören, was mir kostbar ist. Aber ich komme da nicht raus, ich kann nicht aus meiner Haut. Und dann gibt es diese Botschaft, da gibt es einen Retter. Manch einer schaut sich an und sagt, naja, nee, so schlimm ist ja nicht. Da ist keine tiefe Krise, da ist keine sichtbare Not, keine Sucht oder Depression. Klar, jeder ist mal schlecht drauf oder so. Aber vielleicht verstehst du an irgendeinem Punkt, oder du merkst, wie sehr du dich um dich selber drehst in deinem Leben. um deine eigenen Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Befindlichkeiten. Und du merkst, das ist so eine Drehung, da komme ich nicht raus. Und Paulus, ja, gibt ihm eine Stimme in Römer 7, der Mensch unter dem Gesetz, der ruft, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leibe? Und dann geht es aber weiter in Römer 7. Paulus fährt fort, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist tatsächlich ein starker Retter. Er hilft dir tatsächlich heraus aus diesem Kreislauf, dieses Ich, meiner, mir, mich. Herr Luther spricht über den Sünder als Menschen, der in sich selbst verkrümmt ist. Das ist diese Drehung. Und er führt da raus. Destruktive Gewohnheiten haben nicht mehr das letzte Wort. Du kannst aus deiner Haut heraus, du kannst ein anderer Mensch werden. Das ist die Botschaft. Und es ist noch mehr. Also das allein wäre schon Grund genug, ihn zu feiern, ihn zu loben, hier noch 2 Stunden Lobpreis zu machen, ihm zu danken, zu sagen, welch eine Liebe, dass er dieser Retter geworden ist. Aber er ist nicht nur dieser Retter, also einer, der dir raushilft, sondern auch ein Erlöser, der einen Preis bezahlt. Er erlöst uns. Er sagt, die Bibel sagt uns, wir haben nicht nur ein paar schlechte Angewohnheiten, die wir hinter uns lassen müssen, sondern wir sind verloren, wir sind fern von Gott. Ja, wir sind unter Gottes heiligen Zorn. Aber dabei bleibt es nicht, weil Gott uns sowieso liebt. Hier im 1. Johannesbrief, wenn wir in Kapitel 4 gehen, dann ist davon die Rede, was Jesus getan hat. In Vers 9 und dann weiter. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Also ja, es gibt einen Tag des Gerichts, es gibt einen Tag, wo wir antworten müssen, aber wir können Zuversicht haben. Wir müssen nicht von Angst gefangen sein, weil Jesus unser Erlöser ist. Jesus, der Sohn Gottes in Ewigkeit, hat seine himmlische Herrlichkeit verlassen, um uns annehmbar für Gott zu machen. Er hat den Zorn Gottes auf sich gezogen. Also er hat nicht einfach ein gutes Wort für uns eingelegt, hier in Kapitel 3, Vers 16. Wir kennen Johannes 3, Vers 16, hier ist 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Damit hat er uns vor dem Zorn, vor dem Gericht Gottes gerettet. Jesaja 53 heißt das, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er starb für uns, als wir Feinde Gottes waren. Seht, welch eine Liebe. Diese Wahrheiten sind vielen von uns sehr vertraut. Und die Gefahr ist, dass wir sie dann so abspeichern als selbstverständlich. Nee, ist ja klar, Haken dran. Und ich wünsche mir, dass wir noch ins Staunen kommen. Also Gott hätte sagen können, warum soll ich meine Feinde retten? Warum? Gott ist, die Theologie spricht von der Allgenugsamkeit Gottes. Das heißt so viel wie, der braucht uns nicht. Er war auch gut ohne uns klargekommen. Musste uns nicht retten. Er hätte auch sagen können, mein Sohn ist so kostbar, den gebe ich nicht mal für Engel. geschweige denn für diese nichtsnutzigen, rebellischen Menschen. Wer hätte es ihm übel nehmen können? Er hätte auch sagen können, na okay, Gnade vor Recht, ich strafe euch nicht, aber jetzt geht mir aus den Augen. Ich verbanne euch auf irgendeinen Planeten, ganz weit weg. Und wir hätten uns nicht beschweren können über diese Behandlung. Wir hätten Gott in Ewigkeit danken dürfen für diese Gnade. Versteht ihr? Aber all das sagt er nicht. Er sagt so viel mehr. Er tut so viel mehr. Und ihr merkt vielleicht, dass ich noch gar nicht bei unserem Text eigentlich angekommen bin, hier in 1. Johannes 3. Er rettet uns nicht nur aus der Not. Er erlöst uns nicht nur von unserer Sünde, sondern er stellt uns in ein ganz neues Verhältnis zu sich selbst. Er macht uns zu seinen Kindern. Er wird unser Vater. Und das ist nicht irgendeine Metapher für irgendwas, sondern das ist Gottes Realität für dein Leben. Er, und Achtung, er sagt, er macht uns zu seinen Kindern. Er sagt nicht, das wird manchmal falsch verstanden, wir sind ja alle Kinder Gottes. Also alle Menschenkinder. Das hört man immer wieder, auch in Kirchen. Und da ist was Richtiges wahrscheinlich manchmal gemeint, aber es ist falsch. Also, jeder Mensch, damit ich will gleich sagen, was richtig ist, damit ihr mich nicht falsch zitiert. Jeder Mensch ist als Gottes Geschöpf wunderbar von ihm gemacht. Gott sprach, es ist sehr gut. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Egal wie er lebt, egal wo er herkommt, egal was er glaubt. Darauf bauen unsere Prinzipien auf von Menschenwürde, von Menschenrechten, von Gleichheit, von Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Aber das ist was anderes, als Kind Gottes zu sein. Kind Gottes zu sein ist ein besonderes Vorrecht, das Gott bereit hat für die, die durch seinen Sohn Jesus zu ihm kommen. Die Vergebung für ihre Sünde suchen und finden. Die sich seiner Herrschaft unterstellen. Also, wenn Johannes hier sagt, seht, welch eine Liebe, dass wir Gottes Kinder sind, dann muss man ja fragen, wer ist dieses Wir? Ist das Johannes und noch drei Leute, in denen er diesen Brief schreibt? Das ist ja ein bisschen zu eng. Ist das Johannes und die ganze Menschheit? Nein, das ist zu weit. Das sind die, die zu Jesus gehören. Die sind dieses Wir. Und die, die noch dazukommen. Wir haben dieses unglaubliche Vorrecht, Gottes Kinder zu heißen. Also denkt an diese, es gibt diese Märchen von dem König, der den Bettelknaben adoptiert. Es gibt dieses christliche Kinderbuch, gab es vor ein paar Jahren, ja nicht wie bei Räubers, kennen vielleicht einige. Und da wird eine Liebe zum Ausdruck gebracht, die eben die bedingungslos ist, die so unfassbar groß ist. Und die Liebe Gottes können wir dann noch, da können wir diese Geschichte nehmen, mit 100 multiplizieren und dann beschreibt das immer noch nicht die Liebe, die Gott für uns hat. So viel größer ist die Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters, der in Ewigkeit ist, dass er uns als seine Kinder annimmt. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder heißen sollen. Staunst du darüber? Staunst du noch drüber? Oder ich lade dich ein, wieder neu zu staunen, dass du beim Vater nach Hause kommen durftest. Also, dass du jetzt eingeladen bist, bei ihm nach Hause zu kommen. Und ja, das ist die Frage. Bist du bei ihm angekommen? Vielleicht sagst du, ja, ich weiß viel oder wenig über Gott, aber so als Vater kenne ich ihn nicht. Ich habe nie Ja gesagt zu dieser Liebe. Und ich sage dir, er will dich so beschenken. Er hat das bereit für dich. Das ist nicht nur für andere Leute, sondern es ist für dich. Er will dich als sein Kind annehmen. Alle Schuld, alle Bedrückung wegnehmen und dich in seine Familie aufnehmen. Das ist die Gemeinde. Vielleicht bist du zu ihm gekommen, du gehörst schon längst zu seiner Familie, aber irgendwie ist diese Liebe nie ganz bei dir angekommen. Also da ist diese wunderbare Geschichte, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn oder besser den verlorenen Söhnen oder noch besser vom liebenden Vater. Und der jüngere Sohn denkt die ganze Zeit, er muss seine Schulden noch irgendwie abzahlen. So kommt er ja nach Hause. Sagt, Vater, lass mich wieder rein und dann will ich arbeiten, bis ich irgendwann meine Schulden bezahlt habe. Und es gibt Christen, die wirklich, die zu Jesus gehören, aber die immer noch in diesem Modus unterwegs sind. Sie denken, ich muss immer noch abarbeiten. Aber du bist beschenkt worden. Oder da ist der ältere Sohn, der tatsächlich denkt, ja, dass er beim Vater sein darf, liegt daran, dass er so hart für ihn arbeitet. Da ist Gott nur ein strenger Herr, der ständig fordert. Und ich sage dir, du darfst Kind sein bei diesem himmlischen Vater. Du darfst dich beschenken lassen von seiner Liebe. Und dann ist es immer noch nicht genug. Das ist immer noch nicht alles, ihr Lieben. Vielleicht seid ihr darüber gestolpert, dass Johannes sagt, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Also ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, ich kenne eure Lebensgeschichten nicht alle, aber mit Adoptionen ist das so eine Sache. Höre ich, lese ich, erfahre ich. Eltern können ihr Adoptivkind lieben, wie sie wollen, aber es kann, es muss nicht, aber es kann eine Fremdheit bleiben. Ein irgendwie ist dieses Kind doch anders als die leiblichen Kinder. Wenn das Kind älter wird, kommen die Fragen, wer sind eigentlich meine wirklichen Eltern? Und das, was Gott hier tut, wenn er uns als seine Kinder annimmt, das geht über jede menschliche Analogie hinaus. Johannes sagt nochmal, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Johannes spricht davon, hier ein Vers vorher, 2,29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Johannes spricht von Menschen, die von Gott geboren sind, die nicht nur, also eine Adoption ist ja erstmal ein Rechtsgeschäft sozusagen. Hier findet eine Geburt statt. Oder nochmal in 3 Vers 9, wer aus Gott geboren ist, sie sind von Gott geboren, heißt es hier, von Gottes Kindern. Wörtlich heißt es, Gottes Same bleibt bei ihm. Verzeihung, das griechische Wort ist Sperma. Paulus geht hier in den biologischen Bereich rein, um zu beschreiben, was geistlich passiert ist, als du Christ wurdest. Du bist, wir sprechen dann davon, neu von Gott geboren worden. Du hast ein neues Leben empfangen. Und nochmal, das ist nicht eine Metapher für irgendwas, dass du jetzt irgendwie andere Gedanken hast in deinem Kopf. Nein, du hast neues Leben, ewiges Leben von Gott empfangen. Als Kind Gottes. Und das heißt, als Kind Gottes hast du nicht nur eine neue Stellung bei Gott, eine neue Identität. Ja, wer bin ich in Christus? Ein neues Erbe in der Herrlichkeit? Nein, wir bekommen auch ein neues Leben, eine neue Geburt. Das ist geistliche Realität. Wenn du zu Jesus Christus gehörst oder wenn du heute oder morgen dein Leben Jesus Christus anvertraust, dann bist du, dann wirst du von Gott geboren. Dann ist er mit seinem Leben in dir. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, das ist 5 Vers 1 im 1. Johannesbrief, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Also wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das ist das Leben, zu dem Jesus uns einlädt. Das ist das Leben, was viele von uns empfangen haben, was wir neu für uns annehmen können, wo wir neu diese Liebe bestaunen können. Aus dieser Position, die wir haben als Kinder Gottes, können wir neu über diese Frage nachdenken, wie sehen wir Gott? Wie hat er sich uns geoffenbart? Wie stehen wir vor ihm? Wie sieht er uns? Wir sehen dann unser Leben, wir sehen dann das Gute, was noch besser werden soll. Und manches verstehen wir dann besser aus dieser Position. Zum Beispiel, wenn da Widerstände sind in deinem Leben. Nicht alle sind begeistert, wenn du mit Jesus ankommst. Kein Wunder, sagt Johannes, Vers 1, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn, Gott, nicht. Ja, da wird es Widerstand geben. Und vielleicht sagst du, ja, ich sehe aber noch so wenig von diesem Leben in mir. Dann sagt Johannes dir in Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Das ist das, wo er dich hinbringt. Das ist nicht das, wo du jetzt schon vielleicht bist. Das heißt, du bist 100% wie Jesus. Ja? Aber er bringt dich dahin. Das ist seine Zusage. Und wie soll ich dann jetzt leben? Vers 3. Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Ja, ich richte mich ganz bewusst auf seinen Willen aus. Nicht, damit ich Gottes Kind werde, sondern weil ich Gottes Kind bin und weil das der neue Lebensstil ist, der Kinder Gottes. Derjenigen, die Gott so unglaublich, so unfassbar beschenkt hat mit seiner Liebe. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Amen. Ich glaube, wir können damit dieser Botschaft nur in Lob und Anbetung hineingehen. Ich lade euch ein, kurzen Gebeten, Jesus Danke zu sagen, eure Antwort zu geben, und dann gehen wir noch in ein weiteres Lied rein.